Dieser Talk wird Ihnen präsentiert von Amin Travel Zürich. Der Spezialist bietet Reisen auf das portugiesische Festland, die Azoren, Madeira und Porto Santa an.
Hallo miteinander, das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Ich bin Reto Sutter, Chefredakteur von Travel News und habe heute das Privileg, mit einem der profiliertesten und manchmal auch kritischsten Beobachter der Schweizer Reisebranche zu reden. Er ist Gründer und Betreiber vom Online-Reisebüro Travel.ch und jetzt hauptsächlich als Start-up-Investor und Berater tätig. Herzlich willkommen im Talk, Roland Zeller, schön bist du da.
Salut Reto, danke für die Einladung.
Roland, zuerst möchte ich deine Meinung hören zu den letzten ganz grossen Schlagzeilen in der Schweizer Reisebranche, die Übernahme von Hotelplan durch DerTour Mitte Februar. Ist es ein gescheiter Entscheid von DerTour, einen direkten Konkurrenz zu übernehmen?
Das ist eine gute Frage, aber ich habe ein gewisses Grundvertrauen in DerTour, dass die sich das gut überlegt haben. Ich meine, sie haben vor rund 10 Jahren Kuoni übernommen und haben dort eigentlich gegen alle Widerstände, inklusive Pandemie und allem, einen guten Job gemacht und das Unternehmen DerTour Suisse dann zum Erfolg geführt. Also ich glaube, die wissen, was sie machen und aus ihrer Optik ist das sicher ein guter Entscheid.
Du bist in der Tourismusbranche sehr gut vernetzt. Hast du noch von anderen Unternehmen oder Investoren gehört, die da im Rennen gewesen sind?
Man hat dieses und jenes gehört, aber eigentlich immer so ein bisschen auf Interhome gezielt. Und das ist so ein bisschen die Perle, hat man immer gesagt. Und es ist natürlich klar, das sogenannte Massengeschäft oder Volume Tour Operating hat seine Probleme gehabt die letzten 10, 15, 20 Jahre. Und dass es für das nicht einfach wird, einen Käufer zu finden, das ist, glaube ich, jedem klar gewesen von Anfang an.
Also eigentlich hat dich nicht überrascht, dass es so lang gegangen ist, bis jetzt da mal ein Deal über die Bühne ist?
Nein, weil schauen wir die Situation an bei diesen sogenannten Volume Tour Operator. Zwei grosse sind pleite gegangen die letzten paar Jahre mit Thomas Cook und FTI. Die anderen haben zum Teil noch ihre Wunden zu lecken von der Pandemie. Wenn jetzt eben nicht irgendein grosser Konzern dahinter steckt, dann ist man da noch um Schulden abzahlen. Und dementsprechend ist die Käuferschaft recht überschaubar für Hotelplan Volume Tour Operating.
Hättest du für Hotelplan allein noch eine erfolgreiche Zukunft gesehen? Oder ist es richtig von der Migros, dass man gesagt hat, man will die Reisetochter loswerden und einen Käufer suchen?
Ich sehe das sehr differenziert. Ich habe das Gefühl, da muss man wirklich die Hotelplan Group ein bisschen auseinandernehmen. Wir haben ja da einerseits eben Interhome haben wir angesprochen, andererseits hat man Hotelplan UK, wo Ski- und Schneeferien und oder Mountainferien macht. Das sind zwei separate Sachen. Wenn wir die Schweiz anschauen, haben wir die, sagen Sie, zwei grossen Blöcke im Tour Operating Volume und Spezialisten. Und dann haben wir die Retailer, oder? Und wie gesagt, Volume Tour Operating ist ein schwieriges Geschäft, ein margenschwaches Geschäft, vielleicht auch ein Geschäft, das die Zeit nicht mehr unbedingt dafür spricht im Markt, also ob Marktnachfrage, Klimawandel etc. Einfach allgemein eine kleine schwierige Geschichte. Die Spezialisten hat man halt irgendwo so ein bisschen, sage ich, so IT-mässig ein bisschen das Volume Tour Operating reingenommen, auch nicht ganz einfach. Wo ich sehr differenzierte Meinung habe, ist der Verkauf. Ich habe das Gefühl, dort hat es einen Shift gegeben die letzten 10 Jahre, dass eigentlich die, die im Verkauf sind, die, die nach dem Kunden sind, heute eigentlich den Grossteil von der Marge machen, wenn sie es gut machen. Und ich habe das Gefühl, so speziell das Reisebürogeschäft, Filialgeschäft, hat eine sehr gute Überlebenschance gehabt. Und wenn ich jetzt Migros anschaue, vor 2, 3 Tagen haben wir gehört, dass ein Migasa, also der Wohnbereich, ist vom Management übernommen worden. Wäre cool gewesen, dass im Hotelplan auch die Standwerke kommen, vielleicht mindestens für einen Teil des Geschäfts, das so weiterzuführen.
Wäre das eine realistische Lösung gewesen, deiner Meinung nach?
Jein, wir hätten es halt müssen, ich sage jetzt, ein bisschen auseinandernehmen, das ganze Geschäft. Und da hat, glaube ich, Migros nicht unbedingt Lust drauf gehabt, so einen langen Prozess und damit einzeln mit x Parteien zu verhandeln. Und hätte das Ganze sollen geben. Aber ich glaube, jetzt für das Retail-Geschäft hätte man das schon vorstellen können, dass da jemand das hätte, Management Buyout machen können, vielleicht auch für Teil vom Tour-Operating, eben zum Beispiel Spezialisten etc.
Du hast vorher den Shift angesprochen, vor etwa 10 Jahren, die Stärkung vom Verkauf. Wie erklärst du das? Ist ja auch eine Zeit lang fast ein bisschen tot gesagt worden und gesagt, mit diesen Filialen, das wird gar nichts mehr. Ja, wo siehst du die Gründe?
Ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Das erste ist mal, dass die Exklusivität im Flugbereich vor 10, 15 Jahren verloren gegangen ist. Einzelplatzverkauf. Man kann heute auf Edelweiss oder anderen Airlines kann man Einzelplätze buchen, fast an jede Stranddestination oder Schussdestination. Bettenbanken hat man Zugriff, also es führt jetzt zum Micro-Tour-Operating. Und dementsprechend hat heute der Retailer eigentlich wieder eine Wahl, ob er es selber macht oder ob er eben zu einem von den Grossen geht, mit allen Vor- und Nachteilen, die das involviert. Oder?
Wie beurteilst du eigentlich die Leistung vom Management von Hotelplan jetzt über die letzten 10 Jahre? Wie hat sich das Unternehmen entwickelt? Vielleicht auch noch mit Blick auf die Pandemie?
Es ist noch interessant. Also man hat, sage jetzt, wenn man den Markt so über die letzten 15 Jahre betrachtet, dann hat man gesehen, dass eigentlich das immer ein bisschen abnimmt. Man hat immer gegen die Rückgänge vom Volumen gekämpft etc. Es war ein bisschen ein Rückzugsgefecht gewesen. Man hat dann noch Weitours dazugekauft, um wieder auf Volumen zu kommen. Okay, ich weiss nicht, inwiefern dass es wirklich geholfen hat, ob man dann da wirklich auf die Volumen ist gekommen, sich gewünscht hat, dass man mit den ganz Grossen können mitschaffen. Und dann ist das neue Group Management gekommen, das von mir aus gesehen sehr einen guten Job gemacht hat die letzten paar Jahre. Aber dann ist die Pandemie gekommen und dann hat man sich zuerst mal wieder aufraffen müssen von dem, was passiert ist. Und dann passiert etwas, was eigentlich auch niemand damit gerechnet hat, dass der Besitzer kommt und sagt, wir wollen nicht mehr. Und das ist natürlich brutal. Also wenn du da als Management am Kämpfen bist und dann kommt dein Aktionär, einziger Aktionär und sagt, keine Lust mehr. Schwierige Situation. Und für das muss ich sagen, Hut ab, die haben das gut gemanagt und Kurs gehalten über ein Jahr, die Leute bei der Stange behalten, die Kunden bei der Stange behalten, also Chapeau.
Nach der Übernahme haben die Airtour und Hotelplan verlauten lassen, es gehe mindestens vorläufig alles gleich weiter. Die Marke Hotelplan bleibe erhalten und auch alle Filialen sagen einen wichtigen Pfeiler, keine Rede von einem möglichen Abbau, gerade jetzt bei den Filialen. Ist das glaubwürdig? Ist das realistisch?
Ja, also erstens mal muss man sehen, man muss es ja sagen, weil im Moment sind es 2 separate Firmen, der Deal ist noch nicht wirklich closed. Und es ist schon juristisch tatsächlich so, im Moment bleibt alles im Alten. Mittelfristig ist für mich klar, dass es da wird Veränderungen geben. Sowohl im Management wird es Veränderungen geben, es wird auch bei den Überschneidungen wird es Veränderungen geben. Ich meine, ein Dertour wird sich das mit Sicherheit vorher überlegt haben. Und ja, also die öffentlichen Liebesbekundungen, die da sind hin und her gegangen, ja, ein bisschen müssen schmunzeln, aber es passt eigentlich so im Stil vom Hotelplan. Der Tour hat es erwidert, kann man machen. Aber ja, ich glaube, wir wissen, dass Ökonomen am Schluss dahinter sind, die den Deal gezahlt haben. Und da wird ökonomisch das angeschaut und dann gehandelt.
Eben, wenn wir darauf schauen, die Hotelplan betreibt 82 Reisebüros in der Schweiz, Kuoni 71. Ja, was rechnest mittellängerfristig? Wie viele gibt es noch von denen, die ja zum Teil fast gegenüber sind oder in der gleichen Straße?
Schwierig zu sagen, oder? Also, es gibt also mehrere Faktoren. Das eine ist, muss man 2x Miete zahlen, tut man das vielleicht dynamisieren, hat man genügend Personal an den entsprechenden Orten etc. Meine Befürchtung ist, dass es ein Einheitsbrei gibt von Dertour/Hotelplan-Filialen plus da und dort noch TUI-Filialen. Und meine Hoffnung ist eigentlich, dass es ein bisschen Schwung gibt bei den jüngeren Reiseexperten, die im Vertrieb sind, dass sie vielleicht sagen, hey, Unternehmertum, selber anfangen, selber ein Reisebüro auftun an dem Ort, wo ich bin. Das wäre meine Hoffnung. Wir brauchen dringend Nachwuchs, der etwas wagt und wo in die Selbstständigkeit geht. Das wäre toll.
Wie gesagt, ist die Erfolgsaussichten, wenn das Junge jetzt eben machen und vielleicht sagen, wir wollen den Standort übernehmen, ein bisschen umbauen, ein bisschen eigen werden?
Ich glaube, die sind nicht so schlecht, weil grundsätzlich, man hat früher immer gesagt, du brauchst für ein Reisebüro einen Katalog und ein Telefon. Auf die heutige Zeit übertragen würde ich sagen, du brauchst einen Laptop. und Firma gründen, GmbH mit 20'000 Franken und dann kann man loslegen, oder? Dann braucht man vielleicht da und dort noch einen Code, den man überkommt, dass man es einbuchen kann, aber es braucht jetzt nicht wahnsinnig viel. Wir können mal anfangen ohne Ladenlokal, wir können mal von daheim aus arbeiten, wir können, je nachdem darf ich es nicht zu laut sagen, ein paar Stammkunden mitnehmen. aber es ist das Normalste der Welt, dass man dann mal mit seinem Umfeld anfängt und einbucht. Also ich würde eigentlich alle wollen ermuntern, dass sie das Unternehmertum wieder voranstellen und etwas Neues anfangen, weil es gibt viele Möglichkeiten und Chancen.
Wie gross ist die Bereitschaft für Unternehmertum in der Reisebranche? Wie nimmst du das wahr?
Es geht so. Es gibt nicht wahnsinnig viele neue Firmen. Es gibt ein, zwei neue Touroperator, es gibt ein, zwei neue Retailer. Sonst stelle ich eher fest, eben, dass wir sagen jetzt eine gewisse Überalterung ist das Herzwort. Aber wir sind sich an der Schwelle von den Leuten, die vor 30, 40 Jahren ein Reisebüro gegründet haben, die jetzt ins Pensionsalter kommen und das zum Teil leider nicht mal verkaufen können, sondern einfach schlicht aufgeben und den Schlüssel drehen. Oder? Und wenn wir die Landschaft so erhalten wollen, wenn wir auch die Reisebranche so, wie wir sie kennen, erhalten, ist für mich absolut essentiell, dass wir einerseits die Jungen fördern, Ausbildung fördern, hat ja der Hotelplan eine gute Rolle gespielt, oder dass man es erhalten kann. Und andererseits eben auch wieder, ich sage jetzt, der Boden schafft für unabhängige, regionale, lokale Reisebüro.
Aber eben, wenn man dir zulässt, du sagst eigentlich, das Potenzial wäre rum, eben auch für Junge, um gerade mit so Filialen erfolgreich zu sein. Und gleich finden viele Ältere, die dann aufhören, keinen Nachfolger, keine Nachfolgerin. Ist ja irgendwo auch ein bisschen Widerspruch.
Ja, ist vielleicht das, ich meine, bei vielen Start-up-Bereich tätig, ist schon spannend. Wir haben halt doch in der Schweiz, uns geht es so gut in der Schweiz, wir haben eine gewisse Vollgas-Mentalität, sage ich dem immer, entwickelt. Und sagen, ja, was ist denn das Risiko und wie kann ich denn? Und sage jetzt, an gewissen Orten, wo man vielleicht weniger hat und weniger Sicherheit hat, geht man eher mal ein Wagnis sein. Und ich würde mir das wünschen, dass so die jüngere Generation sagt, anstatt dass ich jetzt da bei einer Grossfirma einen grossen Zapfen hinten nachrenne, dass ich mal sage, hey, ich mache jetzt ein Wagnis und probiere da selber etwas auf die Beine zu stellen.
Jetzt haben wir viel über Hotelplan, der Tour geredet. Wie siehst du die Reisebranche generell aufgestellt jetzt im Jahr 2025? Wenn du so ein bisschen den Blick nicht ganz von außen, du bist schon einmal noch involviert, aber nicht so wie auch schon.
Ja, ich finde gut, es geht sehr viel. Ich habe das Gefühl, die Pandemie hat für viele Leute auch so ein bisschen gezeigt, hey, für was schaffst du und für was hast du Stress, wenn du am Schluss nicht irgendwie das kannst geniessen. Das hat, gerade in meiner Generation, ich bin jetzt 56, merken viele Leute, die eben sagen, hey, muss ich jetzt noch bis 65 oder ich will nur 80% oder nehme jetzt noch 6, 7, 8, 9 Ferienwochen und genieße es ein bisschen. Ich habe das Gefühl, es gibt ein wahnsinniges Potenzial für das Reisen. Und es gibt ganz sicher Segmentierung von, sag jetzt, Konsumreisen, sage ich dem, also günstig für 5,99 irgendwo her ein Wöchchen. Und Genießerreisen, wo geplant sind, wo man, sag jetzt, 7, 8, 10, 15'000 Franken ausgibt pro Person. Also das geht immer mehr auf den Spagat, oder? Und das merkt man. Und ich glaube, ist am Schluss so die Diskussion jetzt mit Hotelplan, Massentourismusgeschäft, das habe ich das Gefühl, wird verschwinden. Und die Leute draussen, die das Know-how haben über Reisen, immer Reisen gestaltet, geplant, bucht, ich habe das Gefühl, das sollte sich auf das obere Segment konzentrieren. Und da sind wir privilegiert in der Schweiz, weil es gibt sehr viele Leute, die das wollen und können zahlen.
Im Angebot von Amin Travel finden Sie maßgeschneiderte Mietwagen, Wander- und Kulturreisen sowie Inselhüpfen. Das portugiesische Festland bietet Schlösser, Burgen, schöne Strände, abwechslungsreiche Landschaften sowie mit Lissabon und Porto zwei mondäne Großstädte. Die Inselwelt im Atlantik ist tropisch und fruchtbar und dank dem Mikroklima ganzjährig eine Reise wert.
Jetzt möchte ich auf deinen ganz grossen Wurf zurückschauen, die Gründung vom Online-Reisebüro Travel.ch im Jahr 2000. Was hat dich damals angetrieben, das zu machen und durchzuziehen?
Ja, das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen, oder? Das war damals für mich so ein bisschen der Erleuchtungsmoment. Ich war Einkäufer für die Malediven und da hat man auch mit anderen Einkäufern zusammen irgendwie geschaut, dass man ein Seaplane, also ein Wasserflugzeug oder ein Boot kann mieten kann, um die Insel anzuschauen. Und damals hatte ich einen Deutschen, einen Österreicher und einen Schweden auf dem gleichen Boot als Einkäufer. Und der Schwede hat mir schon seine Digitalkamera gezeigt. Das war irgendwo so Mitte 90er Jahre und hat gesagt, bei ihnen jetzt eben alles im Internet etc. Und bei uns hat noch niemand davon geredet. Und ich habe mich dann so ein bisschen darum getan, in der ersten Phase. Und irgendwann mal habe ich realisiert, hey, das ist eigentlich viel cooler als ein Katalog. Du kannst ständig ändern, du kannst Preise ändern, du kannst dieses und jenes machen. Und das hat mich eigentlich inspiriert, damals die Fax, die in den Reisebüro gehangen sind von Russen, die jetzt digitalisieren. Ich habe einen russischen Programmierer gefunden, wo mir die Fax weitergeschickt hat und der hat die eingescannt am Anfang. Und dann haben wir die eigentlich als Vergleichsplattform gestartet, oder? Und so hat die ganze Geschichte eigentlich angefangen. Last-Minute-Vergleich und nachher Last-Minute-Buchungen, dann Flugbuchungssoftware und so habe ich eigentlich 1999 angefangen, der ganze Geschichte.
Wie viel Mut hat es gebraucht, das zu machen und zu sagen, auf das setze ich jetzt eben nach Gesprächen, ein bisschen Austausch mit anderen Ländern, was man gehört und sagt, das ziehe ich durch?
Rückblickend gesunde Naivität mit 25 und ja, einfach probiert und ich habe irgendwie gespürt, dass es in die Richtung geht, oder? Hat dann noch geklappt.
Ja. Wie schnell hat sich der Erfolg eingestellt? Ist das wirklich ruckzuck gegangen oder hast du schon noch ein bisschen Durchhaltevermögen?
Also ich habe nach 3 Monaten eine zweite Person einstellen können und nach einem Jahr waren wir die Vierte gewesen. Und nach 5 Jahren hat uns der Hotelplan dann mehrheitlich übernommen und da sind wir etwa 30 Leute gewesen. Also es ist relativ zügig gegangen und das Schöne war auch, ich sage jetzt, ja, dass nicht irgendwie von Haus aus viel Geld oder so, dass mehr oder weniger mit zusammengepumptem Geld können gründen und wir konnten eigentlich immer können aus dem organischen Wachstum aus sehr schnell wachsen.
Wie schnell sind die Konkurrenten dann nachgezogen, mitgezogen, weil sie gemerkt haben, du, da ist etwas Neues dran, wo wir auch aufkumpeln auf diesen Zug?
Erstaunlicherweise überschaubar. Wir hatten E-Bookers, die es immer noch gibt, in Genf unten. Die sind aber mehr Einzelleistungen, weniger mit Reiseveranstaltern. Ich hatte dann so ein bisschen ein Hickhack mit den Reiseveranstaltern Platzhirsch in der Schweiz. Damals haben die noch Imholz, Kurni und eben Hotelplan geheissen. Und die haben dann irgendwann mal gesagt, ja, du bist kein richtiges Reisebüro, weil du hast kein Schaufenster. Und dann hat es Diskussionen gegeben und hin und her, aber am Schluss hat eigentlich die Diskussion dazu geführt, dass der Hotelplan uns dann gekauft hat.
Ich glaube 2012, gell, hast du alles verkauft.
2005 war der erste Teil gewesen, dann sind wir als Teil der Hotelplan-Gruppe, der Rest nach 2012, ja genau.
Warum hast du denn dir gesagt, ich steige aus? Wie hat sich das ergeben?
Es sind verschiedene Sachen zusammengekommen. Lebensphasen irgendwo, so nach 12 Jahren das machen, war ein guter Zeitpunkt gewesen. Das andere war schon, dass ich dort im Hotelplan-Konstrukt schon gemerkt habe, dass es nicht so einfach ist, das in einem grossen Konzern zu replizieren, was man als kleine KMU, als Startup macht. Und für mich hat dort einfach der Zeitpunkt gepasst und ja.
Seit dem Verkauf bist du bekannt als sogenannter Business Angel, der in Startups investiert. Welches war das erste Unternehmen, das du die Starthilfe geleistet hast? Magst du dich noch erinnern?
Ja, also das erste war ein E-Commerce-Unternehmen von meinem Cousin, das irgendwelche Partyartikel verkauft hat. Es hat sehr gut geklappt, hat mir dann das Geld zurückgezahlt nach einem Jahr oder so, das war tiptop. Und das Zweite war wirklich ein Lucky Punch. Es waren 5 Studenten von ETH, die so eine Plattform machen wollten für Erlebnisse. Dort habe ich als Erste investiert und es ist die Firma Get Your Guide, die heute 800 Mitarbeiter hat.
Ist das jetzt einfach ein bisschen Glück gewesen oder nimmst du für dich in Anspruch, dass du das einfach auch geschmückt hast, dass das funktionieren kann?
Das Get Your Guide war totales Glück gewesen, weil so als Investor machst du am Anfang sehr viele Fehler. Also machst schlechte Verträge oder ja, du hast in Sachen investieren, die vielleicht schon 15 Mal an anderen Orten gibt auf der Welt etc. Also ich sage jetzt, so eine Lehre als Business Angel ist eine relativ teure Lehre. Die zahlst du mit Verlusten. Und es ist auch so, von 10 Startups, die investieren, schaffen es 5 nicht. Das ist eigentlich das Normale.
Wenn du jetzt entscheidest, mache ich es oder mache ich es nicht, wie viel ist rational und wie viel ist Bauchgefühl? Oder vielleicht jetzt auch schon Erfahrung nach all diesen Jahren?
Sicher immer ein Mix. Also das eine ist sicher, ich muss Geschäftsmodell sehen, ich muss verstehen, dass man jetzt wirklich das Bedürfnis abdeckt. Das andere ist, dass es finanziell aufgehen kann. Und das dritte ist, dass ich es dem Team zutraue, das, was auf dem Pitch-Deck, auf dem Plan steht, nachher auch wirklich in die Realität umzusetzen. Und ehrlich gesagt ist das Letzte das Schwierigste. Weil in der Regel hast du ein Team, 2 bis 4 Leute, die das irgendwie reissen. Du probierst nachher so als Investor herauszufinden, wie ticken die miteinander, wie gehen die miteinander um, wer hat da welche Rolle. Typischerweise ist es so, dass so nach 3 Jahren oder so 1 bis 2 von diesem Team andere Ideen haben oder einfach nicht mehr kommen oder ja, einfach aus irgendeinem Grund ausscheiden. Und das musst du so ein bisschen antizipieren und schauen, wer sind jetzt die starke Person und in welche Richtung können sich das entwickeln. Und was oft noch der Fall ist, ist, man liest ja immer von diesen riesigen Runden und grossen Investment. Oftmals, ich bin ja sehr früh dabei, lernt man die Leute kennen, macht vielleicht ein kleines Investment, wartet noch ein halbes Jahr, merkt, wie es funktioniert und dann schiebt man nachher, oder? Das ist so typisch.
Was ist eigentlich wichtiger, die Idee, die reine Idee oder die Leute, die dahinter sind?
Definitiv die Leute. Also ich sage immer, mit der super gute Idee mit einem schlechten Team kannst du alles verhacken und kaputt machen. Mit einer mittelmäßigen Idee, mit einem Top-Team, kannst du eine sehr gute Firma bauen. Das ist so ein Klassiker.
Du hast mal in einem Interview gesagt, ein absolutes No-Go sei eigentlich ein Ehepaar. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Ja, also so geschüchtert oder ein Ehepaar als Gründer ist eigentlich ein No-Go, weil wenn die Krach haben miteinander oder wenn sie sich verbünden gegen die oder wenn irgendetwas ist, wenn die sich scheiden lassen, dann hängst du als Investor auch geschäftlich voll mit drinnen, oder? Und ja, das ist eigentlich ein spannendes Beispiel. Ich habe mein erfolgreichstes Investment ist in ein Ehepaar.
Dann eben gleich, genau.
Dann eben gleich.
Die Ausnahme, die eigentlich
genau, darüber bestätigt. Genau, und das klappt bis heute sehr gut. Ja.
Gibt es so ein Lieblingsprojekt, das du hast, wo du investiert hast oder sogar vielleicht immer noch beteiligt bist, wo einfach auch am meisten Herzblut drin hast?
Ja, da gibt's sicher einige, oder? Es ist halt noch oft so, sage jetzt, bei gewissen Projekten ist man als Investor sehr nah dran über Jahre. Aber durch das, dass ich eigentlich sehr früh investiere, bin ich so ein bisschen der Geburtshelfer. Und bin so die ersten 2 bis 4 Jahre nah dran. Und dann entweder fliegt das Ding, dann kommen meistens so Investoren mit mehr Geld und die Boards werden grösser, es gibt mehr Administration, es ist ein bisschen mühsamer und das ist auch die Phase, wo ich mich dann auch ein bisschen verabschiede. Wenn ich weiss, dass es läuft, dann gang ich. Oder wenn es dann eben nach 2 bis 4 Jahren stellt sich oft auch heraus, dass das nicht läuft oder dass man sogar die Firma muss zumachen, verkaufen, was auch immer, dann bin ich näher auch draussen. Oder? Also ich sage jetzt, ich begleite es eigentlich so ein bisschen laufen. Das ist so ein bisschen das, was ich mache. Oder wie man in unserem Jargon sagt, Early Stage Investor.
Bist du bekannt als Business Angel? Wie viele Anfragen kommst du da irgendwie pro Monat über? Mails, Telefon, was auch immer?
Ja, ich muss mich echt schützen. Also ich könnte problemlos irgendwie also Zeiten geben, wo ich 150 oder so pro Monat überkomme. Mittlerweile bin ich mir recht am Schützen, also nicht mehr so visibel. Viel mache ich nur noch über Intros. Und ich habe mich jetzt einfach auf 2 Bereiche spezialisiert. Das eine ist nach wie vor Travel, wobei dort nicht mehr sehr viel Neues kommt. Und das andere ist der Bereich Health Tech, Digital Health. Was alles so Digitalisierung von Gesundheit angeht.
Jetzt nehme ich an, bei dir sieht kein Tag aus wie der andere, weil du wahrscheinlich immer wirklich ja. unterschiedliche Sachen machst. Aber kannst du uns einen Einblick geben, wie so eine Arbeitswoche bei dir funktioniert? Wo du drin bist, wie viel Zeit du für was ein bisschen aufwendest?
Genau, also im Moment habe ich 9 verschiedene Sitze in verschiedenen Verwaltungsräten. Das klingt jetzt so vollzeitmässig. Es gibt Verwaltungsräte, wo ich eben am Anfang sehr intensiv dabei bin, wo wir vielleicht alle 2 Wochen oder 1 Monat ein Meeting haben, um zu schauen, wie gehen wir jetzt dort weiter, also wirklich hands-on. Dann gibt es Verwaltungsräte, wo man wirklich viermal im Jahr 3 Stunden kurz eine Update-Sitzung hat, dann hat man wieder, gehört man wieder 3 Monate nichts oder bekommt kurz einen Report über Zahlen. Und dann gibt es Projekte, wo ich sehr nach involviert bin. Und im Moment bin ich in einem Digital Health Projekt in Serbien sehr nach involviert. Das mache ich mit meinem Sohn zusammen, der seit ein paar Jahren dort unten wohnt. Und da sind wir jetzt wirklich voll dran mit Klinikbau, Leute anstellen etc. Und da bin ich dann wieder mehr der Unternehmer als der Investor. Oder?
Wenn jetzt jemand zulässt aus der Tourismusbranche bei uns im Podcast, das gehört, eine gute Idee hat oder das Gefühl hat, er hat eine gute Idee, wie kann man dich überzeugen, dass du dann vielleicht mitmachst? Was sind die Ingredienzen?
Ist noch schwierig. Also sicher, ich sage jetzt etwas Revolutionäres, eine Reisebranche, wo wirklich zukunftsträchtig ist. Und nachher ein gutes Team. Also Single Founders, das ist eigentlich vorbei, dass wenn jemand sagt, ich mache, so wie ich das gemacht habe zum Beispiel, das ist heute nicht mehr gefragt. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, aber es ist für einen Investor einfach schwierig, weil wenn die Person nicht mehr kann, nicht mehr will, dann das machst du nicht als Investor. Und das andere ist eben, ist es wirklich neu, ist es wirklich noch nie, hat man es noch nie ausprobiert. Was ich im Moment von der Reisebranche viel auf den Tisch bekomme, sind so Travel Planner. Im Moment ist AI in aller Munde. Jetzt gibt es all die Leute, die jetzt irgendein AI-Travel-Planning-Tool irgendwie entwickeln. Travel-Planning, das ist für einen Store ein Todesgrab. Also ich habe schon 2 entwickelt. Es gibt einen einzigen Travel-Planner, der funktioniert, das ist TripAdvisor. Aber auch der hat seine Mühe, überhaupt irgendwie über die Runden zu kommen. Oder? Und ich glaube, die Schwierigkeit mit Investitionen im Reisen ist, ich sage immer, Reisen ist wie Fußball. Jeder kann mitschwätzen. Oder? Und jeder ist schon mal gewesen und jeder weiß, wie es läuft. Und auch so ein Restaurant führen ist ähnlich. Oder? Und ich habe sehr, sehr viele Anfragen eigentlich von Leuten außerhalb der Reisebranche, die sagen, ich war jetzt auf der Malediven und das müssen wir doch anders machen und schau, das ist meine Idee und so. Meistens hält es die Realität nicht statt.
Also, bist du von Anfang an skeptisch, wenn jemand so ein bisschen von außerhalb kommt? Und
überhaupt nicht zwingend. Also Get Your Guide, das beste Beispiel, das sind Physiker und Chemiker, die das Unternehmen gegründet haben. Aber ich sage jetzt einfach, meistens stellen sich die Angst vor, wie es läuft, dass es dann wirklich läuft.
Roland, wir kommen schon zum Schluss und am Schluss fange ich immer 3 Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du für mich würdest fertig machen. Das beste Investment, das ich je gemacht habe, ist?
Mit Garantie meine 2 Kinder.
Tourismusbranche ist für mich spannend zum Investieren, weil?
Weil sie nach wie vor sehr dynamisch ist, sie ist global und was kann man besser und schöner Geld ausgeben als für Reisen?
Und meine nächste Reise geht auf?
Auf Wales, wo ich jetzt mit meiner Frau ihr Elternhaus übernehme und wo wir dort am Ausbauen sind.
Roland Zeller, danke vielmals für die Zeit und das Gespräch. Ich wünsche dir privat und beruflich nur das Beste.
Danke vielmals.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Den nächsten Travel News Talk gibt es heute in einer Woche. Unterdessen sind wir froh, wenn ihr unseren Podcast abonniert und ihm eine gute Bewertung gebt und auch regelmässig auf travelnews.ch reinklickt. Ciao miteinander.